Das Orchester hielt an diesem Vormittag alle Bänke für seine Probe besetzt. Und im großen Saal des Lernzentrums hüpfte die Tanzgruppe herum. Daher hatten sich die Kinder, die zur Sprech- und Zuhörgruppe gehörten, im Kreis auf den Schaumsteinboden der Werkstatt gesetzt. Der erste Freiwillige, ein schlaksiger Achtjähriger, mit großen Händen und Füßen erhob sich. Er hielt sich, wie alle gesunden Kinder, sehr aufrecht. Sein leicht flaumiges Gesicht war zuerst sehr blass, wurde dann aber, während er darauf wartete, dass ihm die anderen Kinder zuhörten, hochrot. »Fang an, Scheweck«, sagte der Gruppenleiter. »Also, ich hab da so eine Idee.« »Lauter«, forderte der Gruppenleiter, ein untersetzter Mann, Anfang 20. Der Junge lächelte verlegen. »Also, ich hab mir gedacht, sagen wir, ich werfe einen Stein an einen Baum. Ich werfe also, der Stein fliegt durch die Luft und trifft den Baum, nicht wahr?« »Aber das kann er nicht, weil nämlich, bitte, könnte ich mal die Tafel benutzen? Pass auf, hier, das bin ich, wie ich den Stein werfe, und das da ist der Baum.« Er kritzelte etwas auf die Tafel. »Das soll ein Baum sein, und hier, seht ihr, das ist der Stein, mitten dazwischen.« Die Kinder kicherten über seine Darstellung eines Holumbaums, und er lächelte ebenfalls. »Um nun von mir zum Baum zu kommen, muss der Stein irgendwann einmal mitten zwischen mir und dem Baum sein. Versteht ihr? Und dann muss er mitten zwischen der Mitte und dem Baum sein. Und dann muss er mitten zwischen der zweiten Mitte und dem Baum sein. Ganz egal also, wie weit er schon geflogen ist, es gibt immer eine Stelle oder vielmehr einen Zeitpunkt, der mitten zwischen der letzten Stelle, an der er sich befand, und dem Baum liegt. Findet ihr das interessant?« unterbrach ihn der Gruppenleiter, an die anderen Kinder gewandt. »Warum kann der Stein den Baum denn nicht erreichen?« fragte ein 10-jähriges Mädchen. »Weil er immer erst die Hälfte des Wegstücks zurücklegen muss, das er noch vor sich hat,« antwortete Scheweck. »Und weil dann stets die andere Hälfte des Wegs noch vor ihm liegt. Versteht ihr?« »Wollen wir nicht einfach sagen, dass du schlecht gezielt hast?« meinte der Gruppenleiter mit quälendem Lächeln. »Es ist völlig egal, wie man zielt. Der Stein kann den Baum einfach nicht erreichen.« »Wer hat dich auf diese Idee gebracht?« »Niemand. Ich hab's mir irgendwie vorgestellt. Ich glaube, ich kann ganz deutlich sehen, wie der Stein...« »Das reicht.« Einige der anderen Kinder hatten zu schwatzen begonnen, hielten aber verblüfft inne. Der kleine Junge mit der Schiefertafel stand in einem Ring von Schweigen. Er war eingeschüchtert und machte ein finsteres Gesicht. »Sprechen bedeutet zu teilen, eine kooperative Kunst. Du teilst aber nicht, du egoisierst.« Vom anderen Ende des Korridors her waren die dünnen, aber energischen Klänge des Orchesters zu hören. »Das hast du dir nicht selbst ausgedacht. Das war kein spontaner Einfall. Ich habe etwas ganz Ähnliches in einem Buch gelesen.« Scheweck starrte den Gruppenleiter an. »In einem Buch? Gibt es eins hier?« Der Gruppenleiter stand auf. Er war ungefähr doppelt so groß und dreimal so schwer wie sein Gegenüber, und sein Gesichtsausdruck verriet, dass er eine starke Abneigung gegen den Jungen hegte. In seiner Haltung lag jedoch keinerlei Androhung körperlicher Gewalt, lediglich eine Betonung seiner Autorität, diese allerdings ein wenig geschwächt durch seine gereizte Antwort auf die seltsame Frage des Jungen. »Nein, und hör mit dem Egoisieren auf.« Dann fuhr er in seinem üblichen freundlichen Ton fort. »Diese Darbietung widerspricht tatsächlich allem, was wir in unserer Sprech- und Zuhörgruppe anstreben. Das Sprechen hat eine Zweiwegfunktion. Scheweck kann das noch nicht verstehen. Im Gegensatz zu euch anderen. Deswegen stört seine Anwesenheit die Arbeit unserer Gruppe. Das merkst du doch selbst, nicht wahr, Scheweck? Ich schlage vor, dass du dir eine andere Gruppe suchst, die deinem Niveau eher entspricht.« Niemand sonst sagte etwas. Inmitten der Stille und der lauten, dünnen Musik des Orchesters legte der Junge die Tafel zurück und entfernte sich aus dem Kreis. Er ging in den Korridor hinaus und blieb dort stehen. Unter der Leitung ihres Lehrers begann die Gruppe, die er verlassen hatte, eine Gemeinschaftsgeschichte zu erzählen, bei der die Kinder sich abwechselten. Scheweck lauschte ihren gedämpften Stimmen und seinem immer noch heftig klopfenden Herzen. Es klingelte in seinen Ohren, aber das kam nicht von der Orchestermusik, sondern von der Anstrengung, gegen das aufsteigende Weinen anzukämpfen. Er hatte dieses Klingeln bereits mehrmals erlebt. Er mochte es nicht. Und er wollte auch nicht mehr an den Stein und den Baum denken. Darum konzentrierte er sich auf das Quadrat. Es bestand nur aus Zahlen, und Zahlen waren immer kühl und stabil. Wenn er einen Fehler gemacht hatte, konnte er getrost bei ihnen Zuflucht suchen, denn sie hatten keinen Fehler. Das Quadrat war schon vor einer ganzen Weile vor seinem inneren Auge erschienen. Eine Figur im Raum, wie die Figuren, die die Musik in die Zeit zeichnete. Ein Quadrat aus den ersten 9 Zahlen mit der 5 genau in der Mitte. Wie man die Reihen auch addierte, das Ergebnis war immer dasselbe. Jede Ungleichheit war ausgeglichen. Es war hübsch anzusehen. Wenn er nur eine Gruppe finden könnte, die gern über solche Dinge redete. Aber das taten nur ein paar der älteren Jungen und Mädchen, und die hatten viel zu viel zu tun. Was war das nur für ein Buch, von dem der Gruppenleiter gesprochen hatte? War es ein ganzes Buch voller Zahlen? Stand darin geschrieben, wie der Stein den Baum erreichte? Es war dumm von ihm gewesen, diesen Scherz von dem Stein und dem Baum zu erzählen. Die anderen verstanden nicht einmal, dass es ein Scherz war. Der Gruppenleiter hatte recht. Sein Kopf schmerzte. Er blickte nach innen auf die ruhigen Muster der Zahlen. Wenn ein Buch nur aus Zahlen bestand, musste es wahr sein, gerecht sein. Nichts, was man in Worte fasste, kam ganz richtig heraus. Die Dinge wurden durch Worte verdreht, liefen ineinander über, statt exakt voneinander abgegrenzt zu sein und bruchlos aufeinander zu folgen. Unterhalb der Worte jedoch, in der Mitte, wie in der Mitte des Quadrats, kam alles gleichmäßig geordnet heraus. Er konnte alles völlig verändern, aber nichts würde verloren gehen. Wenn er die Zahlen sah, konnte er es genau erkennen, sah er die Balance, das gleichmäßige Muster. Er sah die Grundfesten der Welt, und die waren massiv. Scheweck hatte zu warten gelernt, darin war er gut, ein Experte. Zuerst hatte er die Kunst erlernt, auf die Heimkehr seiner Mutter Rulak zu warten, obwohl das schon so lange her war, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte. Und dann hatte er diese Fähigkeit vervollkommnet, indem er darauf wartete, dass er an die Reihe kam, dass er teilen durfte, dass man mit ihm teilte. Mit 8 Jahren fragte er zwar, warum und wie und was wäre, wenn, aber er fragte selten, wann. Er wartete, bis sein Vater ihn zu einem Besuch im Wohnheim abholte. Er musste lange warten, 6 Dekaden. Palat hatte einen Kurzauftrag als Wartungstechniker beim Wasserrückgewinnungswerk im Drumgebirge angenommen. Und danach wollte er eine Dekade am Strand von Malenin verbringen, wo er baden, ausruhen und mit einer Frau namens Pipa kopulieren konnte. Das alles hatte er dem Sohn erklärt. Scheweck hatte Vertrauen zu ihm und er verdiente dieses Vertrauen. Als die 60 Tage vorüber waren, kam er zum Kinderwohnheim der Kommune Weidesland. Ein hochgewachsener, magerer Mann, der trauriger wirkte als je zuvor. Kopulieren war gar nicht das, was er eigentlich wollte. Er wollte mit Rulak zusammen sein. Als er den Jungen sah, lächelte er und seine Stirn kräuselte sich vor innerem Schmerz. Sie genossen das Zusammensein. Palat, hast du schon mal Bücher gesehen, in denen nur Zahlen stehen? Was meinst du, Mathematik? Ich glaube schon. So wie dieses hier? Aus der Tasche seiner Tunika zog Palat ein Buch. Es war klein, damit man es in der Tasche tragen konnte, und wie die meisten Bücher besaß es einen grünen Einband mit dem eingeprägten Kreis des Lebens. Es war ganz eng bedruckt, mit kleinen Zahlen und schmalem Rand, denn Papier ist ein Material, zu dessen Herstellung man eine Menge Holumbäume und viel menschliche Arbeitskraft brauchte. Wie der Materialverwalter im Lernzentrum immer betonte, wenn man ein Blatt verfuschte und sich ein neues holen wollte. Pallad öffnete das Buch und zeigte es Scherbeck. Auf der Doppelseite waren Zahlenkolonnen zu sehen. Da standen sie, genau wie er es sich vorgestellt hatte. Er empfing die Gesetze ewiger Gerechtigkeit. Logarithmentafeln, Grundzahlen 10 und 12, lautete der Titel auf dem Einband oberhalb des Lebenskreises. Der Junge betrachtete eine Zeit lang die erste Seite. »Was bedeuten die?«, fragte er, denn diese Zahlenreihen standen bestimmt nicht nur wegen ihrer Schönheit da. Und der Ingenieur versuchte ihm dort, auf der harten Couch in dem kalten, schlecht beleuchteten Gemeinschaftsraum des Wohnheims, die Logarithmen zu erklären. Zwei alte Männer hockten in einer Ecke des Raums über einem Brettspiel. Ein jugendliches Paar kam herein und fragte, ob das Einzelzimmer in dieser Nacht frei sei, und machte sich auf den Weg dorthin. Regen trommelte auf das Metalldach des einstöckigen Wohnheims, ließ nach und hörte schließlich auf. Es regnete nie sehr lange. Pallad holte seinen Rechenschieber heraus und erklärte Scherbeck, wie man damit umging. Dafür zeigte ihm Scherbeck das Quadrat und das Prinzip der Zahlenanordnung darin. Es verging sehr viel Zeit, bis sie schließlich merkten, wie spät es schon war. Zusammen liefen sie durch die herrlich regenfrische, morastige Dunkelheit zum Wohnheim der Kinder und ließen eine nicht ganz ernst gemeinte Strafpredigt der Nachtwache über sich ergehen. Rasch küssten sie sich, lachten laut und Scherbeck rannte in den großen Schlafsaal ans Fenster, wo er seinem Vater nachblicken konnte, der in der nassen, belebenden Dunkelheit die einzige Straße von Weitesland hinunterging. Mit schmutzigen Beinen legte der Junge sich schlafen und träumte. Er träumte, dass er auf einer Straße wanderte, die durch ödes Land führte. Weit vorn verlief eine Linie, quer über die Straße. Als er näher kam, sah er, dass es eine Mauer war. Von Horizont zu Horizont zog sie sich über das karge Land, fest, dunkel und sehr hoch. Die Straße lief direkt darauf zu und hörte dort auf. Er musste weitergehen, konnte es aber nicht. Die Mauer hielt ihn auf. Eine schmerzhafte, zornige Angst stieg in ihm auf. Er musste weitergehen, sonst konnte er nie wieder heimkehren. Aber da stand die Mauer. Es war unmöglich. Er hämmerte mit den Fäusten gegen die glatte Fläche und schrie. Seine Stimme brachte keine Worte hervor, krächzte nur. Erschrocken über ihren Klang duckte er sich. Und dann sagte eine andere Stimme, »Sieh her!« Es war die Stimme seines Vaters. Er ahnte, dass seine Mutter Rulak auch da war, obwohl er sie nicht sah. Er erinnerte sich nicht an ihr Gesicht. Er hatte den Eindruck, dass sie und Pallad auf allen Vieren in der Dunkelheit an der Mauer kauerten und dass sie massiger waren als menschliche Wesen und von anderer Gestalt. Sie deuteten, zeigten auf etwas dort auf dem Boden, dem sauren Boden, auf dem nichts gedieh. Da lag ein Stein. Er war so dunkel wie die Wand, aber auf ihm oder in ihm sah Scherbeck eine Zahl. Eine 5, dachte er zuerst. Dann hielt er es für eine 1 und schließlich begriff er, was es war. Die Urzahl, die zugleich Einheit und Mehrheit darstellte. »Das ist der Grundstein«, sagte eine liebvertraute Stimme, und Scherbeck war ganz vor Freude erfüllt. Es gab keine Wand mehr dort im Schatten, und er wusste, dass er zurückgekehrt war, dass er wieder daheim war. Später konnte er sich an die Einzelheiten dieses Traums nicht mehr erinnern, doch diese ungeheure Woge der Freude vergaß er nicht. So etwas hatte er noch nie erlebt. Sie schien so unfehlbar beständig zu sein, wie ein flüchtiger Blick auf ein Licht, das beständig brennt, dass er sie keine Sekunde als unwirklich empfand, obwohl er sie nur im Traum gespürt hatte. So beständig sie jedoch dort zu sein schien, er konnte sie weder durch tiefes Sehnen noch durch reine Willenskraft wieder herbeizwingen. Er konnte sich nur im Wachen an sie erinnern, denn wenn er wieder einmal von der Mauer träumte, wie es gelegentlich geschah, waren die Träume düster und ohne den erlösenden Schluss.